Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Alpeski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und in Rosenheim sitzt der Kollege, der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Servus Tobias.
3 Sekunden habe ich jetzt gewartet, bis ich antworte. Da merkt man mal, was eine Hundertstel eigentlich ist. Ja. Das Motto der Folge, oder? Das Hundertstel-Wochenende. Hi ja. Lukas, hi zusammen. Da sind wir wieder zurück nach unserer Olympiapause, die bitter nötig war. Genau. Und deswegen, ja, freue ich mich drauf. Gehen wir rein. Ist ja krass viel passiert und irre diese Abstände. Aber hey, jetzt muss ich noch nicht in meiner Begrüßung schon alles vorwegnehmen. Hast du dich erholt, Lukas, von Olympia?
Ich habe mich erholt. Ich bin sehr gut drauf. Ich war heute zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Rennrad draußen. Ich habe eine kurze Tour gemacht. Es war herrlich. Es war ein Traum. Es ist jetzt Sonnenschein in Wien. Es ist genau das eingetreten, was ich mir erhofft habe. Und zwar, dass ich von Cortina heimkomme und dass der Frühling losgeht. Und irgendwie ist es jetzt echt so. Also ja, man merkt jetzt auch, wenn man so sieht und verfolgt, was bei den Paralympics los ist, da ist schon richtiger Frühlingseinbruch auch. Wir haben es auch in Kranjska-Gora gesehen bei diesem Slalom, wo der, ich glaube, die 27. Zeit dann im zweiten Durchgang dem McGrath zum Sieg verhilft. Ja, es ist schon Frühling. Aber ich habe auch, das wollte ich eigentlich kurz mit dir besprechen zu Beginn, ich habe auch Zeit gehabt, mir die 3. Staffel von School of Champions anzuschauen. Hast du sie auch schon gesehen?
Ja, nix. Sicher.
Super, sehr gut. Dann können wir kurz drüber reden. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben und noch sehen wollen, Spoiler Alert jetzt, ja, müsst jetzt 2-3 Minuten vorspulen. Aber was ich mit dir besprechen wollte, ist erstens, Parallelrennen sind in der Realität nie so cool in Szene gesetzt worden wie in dieser Serie. Vor allem in der letzten Folge war das dann, wo alles sich zuspitzt in diesem Champions Cup. Extrem, also ich habe da voll Bock gehabt auf einmal auf Parallelrennen. Das haben sie richtig gut gemacht und da sieht man, dass Hollywood von der Realität manchmal doch ein Stückchen entfernt liegt. Ja. Genau, das war aber sehr cool. Was ich noch besprechen wollte, der Boyfriend von der Solène, ich glaube, er heißt Robert, ist ja ein bisschen ein Nebencharakter und dann redet er die ganze Zeit ja ziemlich bundesdeutsch, gell? Ziemlich hochdeutsch und wenn er dann mit der Naval redet, ist er auf einmal Schweizerdeutsch und auf einmal ist er ein Schweizer, das ist mir davor auch noch nicht so aufgefallen und auf einmal, ach so, da gibt es noch einen zweiten Schweizer in der Gruppe, ah okay, interessant, ja, herrlich. Ja, ich finde es gut gemacht, die Serie. Also ich bin gespannt, ob wir die jetzt alle verfolgen bis Staffel 17, wo sie dann alle Gesamtweltcup-Sieger sind, oder? aber diese, jetzt der wirkliche Spoiler, naja. Aber die allerletzte Einstellung, weil ich habe es erst heute geschaut, die letzte Folge, noch ganz frisch, ist ja, wo dann der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wo er dann noch so in die Kamera schaut und kurz, aber ich glaube, er bricht da die 4. Wand und sagt noch was, aber er hat nur so in die Kamera geschaut und ich glaube schon, dass das nochmal ein Hinweis war oder ein Ausstieg war mit, es geht weiter und es wird eine 4. Staffel geben. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob es eine geben wird. Aber
ich glaube, es gibt keine.
Aha,
Ich bin mir aber jetzt, wo du sagst, nicht 100% sicher, ich schaue jetzt noch nebenbei, aber ja. Ich glaube, es gibt keine.
Live-Recherche, ja.
Dass die Geschichte damit auserzählt ist. Ja. Wir sind immer noch im Spoiler, weil die Schule ja auch nicht mehr existiert.
Genau.
Und es ist ja die School of Champions und diese Schule ist ja dann weg. Was ja dann auch geil ist, ihr fahrt dann alle für die Ski Austria. Ja gut, die Schweizer fahren dann einfach alle für Ski Austria.
Passt ja, klar.
So, ja. Gut, ein ganzer Jahrgang kommt durch. Ja, und für mich natürlich, also die Erkenntnis und das Hollywoodeske, ja, Lukas, sie kehrt nochmal zurück, die Liqui-Moly-Olympia-Norm.
Okay, ja.
Also dass man ohne Weltcup-Einsatz dann einfach zur Olympia fährt, Gut, okay, machen wir mal. Ja, also ich wusste, dass die österreichischen Speedherren ein bisschen strugglen, aber dass es jetzt dann so schnell geht, boah, mei.
Ja.
Ja, das
Ja,
Fernsehen
nein,
macht's
gut.
möglich, mein
Ja,
Lieber.
ein
Das Fernsehen
Quali-Rennen
macht's
passt
möglich.
schon. Ja, das passt schon so.
Passt eh, passt.
Ja, na, aber ich finde ja die Rennszenen mittlerweile richtig cool gedreht eigentlich. Also es macht schon Bock auf diesen Sport auch, finde ich. Also wie es so dargestellt ist, natürlich ist das alles inszeniert, aber ich finde es, und es ist dann immer so, weiß nicht, so eine Minute ist dann so, man schaut Leuten beim Skifahren zu, aber es ist irgendwie cool gemacht. Es ist, ja, ich bin nach wie vor Fan und ich habe jetzt gerade nachgeschaut,
Ja, es gibt eine vierte
Instagram-Account,
Staffel.
ja genau,
Ich sehe es auch. Ja,
Instagram-Account, School of Champions, wir drehen weiter fleißig Staffel 4, ja? Okay, also super.
gut
Ich habe es
ambitioniert.
ja, ich habe es ja noch auf Insta getaggt, die Leute von School of Champions, den Kanal da auch, weil ich einmal ein Foto machen musste, weil ich glaube, die Dani hat so einen Pullover getragen, wo drauf steht No Après-Ski und das ist natürlich eine Frechheit. Das habe ich ihnen auch geschrieben und sie haben es gleich geteilt und
Das
haben
geht
sie auch mit
nicht.
einem Augenzwinkern gesehen, aber das nehmen sie hoffentlich auch wirklich mit für die Dreharbeiten in Staffel 4, dass solche unterschwelligen Botschaften sie hoffentlich unterlassen. Ja.
Ja, ich finde es,
Herrlich.
also ich habe es auch urgern geschaut. Bin froh, dass,
Ja.
finde es cool, dass es eine vierte Staffel gibt.
Ja.
Scheint ja dann auch ein entsprechender Erfolg zu sein und ist auch ein anderer Weg natürlich, den Wintersport in Szene zu setzen. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die man gehen muss und dass man hier gar nicht auch in den Dokumentationscharakter den so ein bisschen drüber stülpt, sondern dass man das ganze Ding von Anfang an als Coming-of-Age-Serie dann einfach bezeichnet und dass jedem klar ist, hey, das hier ist nicht die Realität, weil man sieht es ja auch in anderen Produktionen. Also Drive to Survive ist da ja das Paradebeispiel, das ja einen Dokumentationscharakter irgendwie widerspiegeln soll. Und dann schneiden die einfach Funksprüche von Rennen 1 mit Szenen aus Rennen 17 zusammen.
Ja.
Dann denke ich mir, ja oh gut, okay. Weil, gut, was ich denke, wird denen völlig wurscht sein, weil das Ding ein Mega-Erfolg war. So.
Ja.
Nur umso cooler finde ich es, dass es jetzt tatsächlich die vierte Staffel gibt. Hatte ich irgendwie anders. War während Olympia, da war mein Hirn in anderen Sphären unterwegs. Also ich schiebe es jetzt mal auf die Höhenlage, was ja so viele Ausdauersportler immer gerne tun, da tue ich das jetzt auch. Nee, ich habe das irgendwie anders abgespeichert. Und umso cooler, dass es weitergeht. Also, ich habe jede Staffel bisher total gern geschaut.
Toll. Ich auch, ja. Na, und sie sind so lieb untereinander. Also ja, hin und wieder streiten sie sich natürlich, aber insgesamt sind sie ja so lieb zueinander. Es ist schon cool und es macht irgendwie so, es vermittelt auch so gute Gefühle, so diese Szenen, dass da eine ist mit ihrem Campervan und dort parkt und einfach die Freiheit genießt und die ganze Zeit am Berg rauf rennt. Das ist schon cool. Dann dieses verlassene Hotel, in dem sie sich den neuen, das neue, die ihre neue Base aufschlagen, ist schon irgendwie, ja, es schafft irgendwie so sofort so Emotionen beim Zuschauen, finde ich cool.
Das
Ja.
sind die modernen Kostelitsch, mein Lieber.
Ja, stimmt, stimmt, ja, genau,
So.
so ein bisschen wir gegen die, ja, genau, herrlich. Ja, kommen wir vielleicht zurück zur Realität. Und ich würde gerne mit Val di Fassa anfangen. Du hast die Hundertstel angesprochen zu Beginn. Es ist das Wochenende, an dem der Stern von der Laura Pirova nur aufgegangen ist. Sie hat zweimal gewonnen. Sie hat beide Abfahrten gewonnen, sowohl am Freitag als auch am Samstag und hat die jeweils mit dem Vorsprung von einer Hundertstel Sekunde gewonnen. Ich finde ja, am Samstag war ja anzusehen, dass ihr das irgendwie fast selbst unangenehm war, dass es so knapp war. Die hätte sich, ich glaube, da hätte es dann nichts dagegen gehabt, mit der Conny Hütter zeitgleich zu sein oder aber 2 Zehntel vorne. Ich glaube, das wäre ja beides lieber gewesen. War cool. Aber ja, Wahnsinn. Also auf einmal gewinnt die da beide Rennen. Ich finde schon, also ja, kann man, glaube ich, nicht abstreiten, dass sich da die Italienerinnen wohlgefühlt haben. Sie haben ja auch am Sonntag mit Elena Curtoni einen weiteren Sieg eingefahren im Super-G dann. Asia Zenere da, ja, zu der kommen wir ja auch nachher auch noch. Auch ein erstes Podest eingefahren. Also guter Boden für die Italienerinnen. Ja, und die Pirovano, ich habe noch recht wenig über sie gewusst, eigentlich muss ich auch sagen, obwohl man die natürlich seit Jahren kennt aus dem Weltcup. Die Fahrzeit, ich habe nachgeschaut, seit 11 Jahren fahrt sie im Weltcup mit, ist jetzt 28 Jahre alt. Jeder nennt sie Lolli, ja, cooler Spitzname irgendwie. Und jetzt habe ich kurz ein bisschen nachgeschaut, ja, hat Kreuzbandrisse in beiden Knien auch schon überstanden in ihrer Karriere. Ist Juniorinnen-Weltmeisterin im Riesenslalom, 2017 schon, also fast 10 Jahre her. Ja, und zweimal in ihrer Karriere ist sie im Abfahrtsweltcup Sechste gewesen. Also sie war ja immer so eine, seit Jahren jetzt eine Läuferin, die ja mal in der Topgruppe, mal vielleicht in der zweiten Startgruppe dabei ist. Und jetzt eben, ja, ihr größter Erfolg, ihr größtes Wochenende. Sie war ja auch bei Olympia extrem stark. Da ein bisschen bitter, dass sie da Medaille verpasst hat. Aber ja, es war ein herrliches Wochenende für sie. Wie hast du das miterlebt? Die Leistungen von der Laura Pirovano oder auch von der Elena Cortoni? Insgesamt dieses italienische Team natürlich mit Brignone, mit Goccia haben sie zwei Superstars, möchte ich fast sagen, in dieser Szene. Aber haben ja auch vor ein paar Jahren den Nationenweltcup gewonnen, Nationencup bei den Frauen gewonnen. Also die sind ja, haben wir ja auch hier schon besprochen, ein unfassbar starkes Team. Und jetzt kommen da eigentlich wieder neue Namen ganz nach vorne.
Ich habe hier natürlich so ein Dokument, wo ich immer so meine Gedanken zur Folge eintrage. Und da stand drin, Riesenkompliment an das italienische Skiteam und was da in den letzten Jahren entstanden ist. Das war jetzt ja vor diesem Rennwochenende. Das heißt, sie sind in der Breite einfach unglaublich stark. Also, wie viele verschiedene Siegerinnen wir hier haben, wie viele Podestfahrerinnen wir haben, wie so ein Gesamtergebnis zustande kommt. Das heißt, wir haben im Super-G, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf Italienerinnen unter den Top 12, vier davon in den Top 10. Ja, das ist in der Breite natürlich im Speed-Bereich echt krass. Also, da ist eine Teamdynamik über Goccia, über Brignone in der Reihe dahinter entstanden, die echt krass gut ist. Also, Riesenkompliment. Und Mai, es finden natürlich einige Weltcups auch statt in Italien. Sie spielen den Heimvorteil aber voll aus, den musst du auch erstmal so runterkriegen. Und das ist in Summe, ist es das stärkste Team, das wir haben bei Männern und Frauen in einem Segment. Mit Segment meine ich Technik und Speed, wahrscheinlich ja. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle ehrlich gesagt nichts anderes ein, gell? Das ist, was die Teamstärke angeht, das der Goldstandard aktuell. Auch die schiere Anzahl, wie ich es gesagt hatte, an Kandidatinnen, die da auch Rennen gewinnen können. Und so eine Pironova wird natürlich auch besser, wenn sie, sage ich ja immer wieder, wenn du im Training gegen die Besten fährst und merkst, du verbesserst dich, dann gehörst du irgendwann selbst zu den Besten. Das ist dann irgendwann so ein bisschen der Kreislauf. Und diese Strecke war gerade im Abfahrtsbereich wahnsinnig anspruchsvoll. Da ist keine ohne irgendeinen Hackler irgendwie durchgekommen oder größeren Fehler. Und am Ende sind es natürlich zwei Hundertstel, die da zwei Siege ausmachen. Aber sie war in beiden Rennen schneller. Und sie hat natürlich auch gezeigt, dass Sieg Nummer eins kein Zufall war, sondern sie hat das Ding im Endeffekt am nächsten Tag auch wiederholt. Und ist ja auch einen guten bis sehr guten Super-G gefahren mit Platz 8. Also ein rundum gelungenes Wochenende. Ja, und dass eine Cortoni da das Ding nochmal so nachlegt, ja, auch stark. Also ja, dieses Team ist voll auf Kurs. Und selbst eine Goccia, die mit einem 9. Platz eigentlich nicht zufrieden sein kann in einem Super-G, hat die Weichen total gestellt. Oder ist das Ding schon durch, dass sie den Super-G die Super-G-Kugel gewonnen hat. Ich muss jetzt
Na,
mal
na,
schnell nachschauen.
die Alice Robinson hat schon noch Chancen.
Ja, die
Das
ist noch
sind
dran,
aber
genau.
60 Punkte. Ja, es ist
Ja,
schon viel Lücke, aber ja,
einen
nicht
großen Schritt gemacht,
denkunmöglich.
auf jeden
Ja.
Fall. Ja, genau. Und irgendwie hat man so das Gefühl, so eine gute Saison fährt die Gotcha nicht. Liegt aber daran, dass die Gotcha selber vor einigen Jahren das Level einfach so unfassbar hochgesetzt hat. Und vielleicht war das so mit ein bisschen auch die Geburtsstunde das, was wir jetzt sehen, weil sie im Speed damals neue Maßstäbe gesetzt hat und das innerhalb des Teams so wahnsinnige Dynamiken dann freigesetzt haben könnte. Ist jetzt alles nur eine Mutmaßung, aber irgendwoher muss es ja resultieren und da hat natürlich sie einen riesigen Anteil dran, da hat eine Brignone einen riesigen Anteil dran. Die jetzt ihre Saison beendet hat vorzeitig, können wir vielleicht nachher auch noch kurz sprechen.
Genau.
Aber da, wenn das jetzt in Deutschland die Emma Eicher sagen würde, sie beendet die Saison vorzeitig, wird man nasse Füße kriegen. Sagt man nasse Füße, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine, wird man Angstschweiß bekommen. Das ist in Italien halt, sagt die Brignone, ja, sie macht jetzt vorzeitig Schluss. Ah, gut, okay, dann kommen halt die anderen und gewinnen das. Also, das ist in heutigen Zeiten eine extrem komfortable Situation, was sie da haben.
Absolut, ja. Mir fällt gerade auf, beim Blick auf die Ergebnisse, dass Head sowohl am Freitag als auch am Sonntag einen Doppelsieg und am Samstag einen Dreifachsieg eingefahren hat. Also
Ja, habe ich auch
ich finde,
gesehen. Nicht so
das ist
schlecht.
schon, ja, das ist schon so, ja, so auffällig, dass ich es jetzt hier erwähne. Genau. Ja, möchte über die Cornelia Hütter reden, die eben am Samstag Zweite geworden ist mit einer Hundertstel Rückstand und sie ist und bleibt die beste Speedlerin im ÖSV-Team. Wenn sie wiederum nicht liefert, hat der ÖSV ein Problem, meiner Meinung nach. Ja. Also die ist da die klare Anführerin. Ja, Ariane Redler war in den Abfahrten gut. Zweimal Sechste, glaube ich, geworden. Ja, sollte so passen. Und im Super-G, das ist das Problem jetzt eigentlich, die Problemdisziplin der Österreicherinnen. Interessanterweise, weil das ist irgendwie immer Stärke gewesen. Und ja, da Cornelia Hütter eben Siebte, auch wieder beste Österreicherin, aber die einzige da im Spitzenfeld dabei. Und das ist schon auffällig. Ich möchte da Nina Ortlieb herausheben, die aufgrund ihrer Trainingsbestzeit bisschen zur Mitfavoritin im OF genannt wurde oder ernannt wurde. Und sie wird aber das Image so von einer, ich sag's jetzt vielleicht ein bisschen drastischer, einer Bruchpilotin nicht so ganz los. Im Gegenteil, sie befeuert's mit zwei ziemlich simplen Fehlern. Einmal ist sie ja dann nochmal aufgestanden und ins Ziel gefahren. Beim zweiten Mal, ja, ist sie gestürzt und hat übrigens, weiß nicht, ob du diesen Sturz eh auch gesehen hast. Die hat ja da kurz bevor sie glaubt, hat sie kracht jetzt gleich ins Netz, hat sie noch einen Stock und einen Handschuh weggeworfen. Also da irrsinnig gut und ja, irrsinnig interessant fand ich. Die hat sich da vorbereitet drauf, dass sie da ins Netz reinkracht und wollte diesen Stock loswerden, dass sie den eben nicht irgendwo reinbohrt in den Körper. Ja, aber irgendwie. Ja, schade, weil man so das Gefühl hätte bei Nina Ortlieb, ah, da wäre was drin und eben auch knapp jetzt den ersten Weltcupsieg verpasst, dann vergangene Woche war es. Ja, stattdessen steht da unter anderem ein DNF zu Buche bei ihr. Und ich möchte noch Leonie Zeck erwähnen, die sich das Kreuzband reißt beim Zielsprung. Ich glaube, am Samstag war es. Und irgendwie sind das für mich so Marco Schwarz-Vibes. Dem ist sowas mal beim Zielsprung in Bansko passiert und hat sich dabei dann das Kreuzband gerissen bei der Landung. Ja, extrem bitter und auch grauslig. Irgendwie hat auf mich die Strecke generell so ein bisschen gefährlich gewirkt, obwohl es eben so trügerisch perfektes Wetter, Sonnenschein, aber dann hat so arg gerattert und ich habe irgendwie so, ja, im Gefühl gehabt, war irgendwie hat das so ein ungutes Knistern ist dabei. Ja, es war dann, ja, es war sicher nicht einfach zu fahren, weil man hat eben auch gesehen, wie die Läuferinnen zum Teil Probleme haben. Es ist extrem steil gewesen teilweise, auch wenn es in den TV-Bildern hat man schon genau hinsehen müssen, damit man das auch erkennt, wie steil es dort ist. Aber ja, irgendwie ja, nicht so einfacher Berg, würde ich meinen. Ja. Genau. Und jetzt, Tobias, kommen wir natürlich zur Ja, zum irgendwie zum größten Thema oder zum, ja, zum Thema um die große Kugel vor allem, um die Emma Eicher. Die haben Freitag um eine Hundertstel den Sieg verpasst, die dann am Samstag mit nicht nur einem, sondern ich glaube 7 großen Fehlern trotzdem eh noch Zwölfte wird. Auch noch irrsinnig gut eigentlich. Und am Sonntag dann aus dem Kurs rutscht. Ja, irgendwie nach Freitag, plötzlich haben viele sogar von einer Favoritinnenrolle gesprochen, die sie jetzt hat für die große Kugel. Dann patzt sie jetzt, sage ich jetzt mal lapidar, gleich zweimal. Und dann reden die Leute plötzlich davon, dass sie da jetzt Nerven zeigt. Was hast du davon mitbekommen? Was hast du vielleicht auch noch von ihr gehört? Ja, wie schätzt du das Wochenende von der Emma Eicher ein?
Ah, okay. Viele Fragen jetzt auf einmal. Für mich war dieses Thema große Kugel. Ja, ich kannte den Stand in der Gesamtwertung, aber danach steht Ore jetzt auf dem Programm mit Riesenslalom und Slalom. Das Ganze wird auch natürlich beim Saisonfinale in Lillehammer gefahren. Und habe ich mir schon immer überlegt, also bei Schifrin können wir ja eigentlich 200 Punkte schon mal verbuchen. Es hätte wirklich alles zusammenlaufen müssen. Und wer die Saison von Emma Eicher verfolgt hat, der weiß, dass es super viele Ausschläge inzwischen nach oben gibt, aber dass es nach wie vor eine relativ hohe Ausfallquote gibt, die viel höher war in den letzten Jahren, aber die noch da ist, die einfach noch existiert und dass sie im Riesenslalom einfach auch zu weit weg ist. So, also meine Rechnung ging eher in Abwärtskugel. Die habe ich für realistisch und auch durchaus, wo man sagen könnte, hey, mit dem Potenzial, das sie hat, kann man dieses Ding auch ins Visier nehmen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie der Stand im Endeffekt vor der letzten Abfahrt, genau eine, steht noch auf dem Programm. Da liegt sie jetzt, boah, jetzt muss ich schnell wieder rechnen, 28 Punkte hinter Pirovano, die 200 gemacht hat an diesem Wochenende. Also, die ja eigentlich vor diesen zwei Rennen in Val di Fassa, habe ich von niemandem gehört, oh, die ist noch eine Kandidatin auf diese Abfahrtskugel. Ja, da ging es eher darum, zieht Eicher noch an Wonn vorbei. Das hat sie getan. Und dann geht's los. So. Und macht Emma diesen zweiten Platz. Es ist wieder eine Hundertstel. Also es zieht sich inzwischen echt durch, auch bei ihr. Sie hat da aktuell echt kein Glück, weil bei Olympia sind es zwei Goldmedaillen, die um 9 Hundertstel verpasst werden. Und hier ist es auch die Führung dann in diesem Abfahrtsweltcup, der ihr diese Hundertstel da kostet. Okay, dann geht es los. Und dann lese ich. Wie du sagst, ja, Enttäuschung. Und jetzt erreicht sie das Ziel dann doch nicht. Und klar, auf dem Papier ist das alles möglich gewesen, aber mir geht das dann zu schnell. Und ich habe mich selber ehrlich gesagt auch nicht darauf eingelassen, obwohl ich arbeitstechnisch, beruflich natürlich auf so ein Pferdchen immer ganz gerne mitreite. Aber das war mir dann doch ehrlich gesagt alles ein bisschen zu viel. Tina Maase meldet sich zu Wort und sagt, ja, ihr Punkterekord, der kann gebrochen werden von dieser Emma Eicher. Sie hat ja nicht Unrecht, aber ich glaube, man legt da gerade ein bisschen zu viel drauf. Also mir persönlich ist es zu viel. Was sollen solche Aussagen denn jetzt? Lass die Emma Eicher doch erstmal einen Gesamtweltcup gewinnen und dann können wir über einen Punkterekord irgendwann sprechen. Sie ist 22, sie ist Zweite im Gesamtweltcup, sie ist überhaupt in so einer Position. Und ich glaube, dass man ganz ehrlich da einfach ein bisschen ausklammert, wie jung sie noch ist und wie groß dieser Step war, den sie jetzt gegangen ist. Und die Leute tun so, als würde die jetzt im Slalom da und im Riesenslalom und überall. So. Die neue Maria Riesch. Ja, klar hat sie die Anlagen und klar liegen da Vergleiche auf dem Tisch, aber immer langsam, liebe Leute. Die ist noch nicht lange 22 Jahre alt. Dieses Niveau, das sie, wie sie das Niveau jetzt gesteigert hat, ist unfassbar. Olympische Spiele, dass das an so einer jungen Frau nicht spurlos vorübergeht, ist doch ganz normal, was da auf die einprasselt jetzt inzwischen. Und dann denkt man einfach, ja, weil die Emma ja immer so cool ist und so entspannt ist, die steckt das ja alles locker weg, das ist ja alles kein Problem. Glaube, dass das Perspektive schon auch kommt, aber man merkt jetzt auch, dass diese Dinge auch an ihr nicht spurlos vorübergehen. Und dass sie nicht das ist, wo sie sagen, ja, die will nur Skifahren, alles andere ist wurscht. Klar hat sie den Eindruck schon ab und zu vermittelt, aber sie hat schon Emotionen gezeigt bei Olympia und sie tut es auch jetzt. Und sie war auch mega angepisst und wird auch in Fragen dann, Amelie, die ja hier auch schon zu Gast war, finde ich, hat es eh super gemacht, dass sie da natürlich nachfragen muss. Also Amelie Stiefvater, die die Moderation macht im ZDF. Liebe Grüße an der Stelle. Sie muss da natürlich nachfragen. Das, wenn sie das nicht machen würde, hätte sie den Job verfehlt. Aber dann hat Amelie auch relativ schnell, glaube ich, gemerkt, was mit Emma, was in Emma vorgeht und dass Emma da auch wirklich, glaube ich, genervt ist von diesen Diskussionen, weil in den Momenten will sie wirklich Skifahren. Und sie sagt auch, ja, wenn ich an die Kugel denke, fahre ich ja nicht schneller Ski. Das steht bei ihr immer so ein bisschen, glaube ich, im Fokus. Und das ist diese Welt, die sich jetzt gerade ein bisschen ändert. Und diesen Switch muss sie hinkriegen. Ich habe keine Zweifel, dass sie das hinkriegt. Aber dass man jetzt von ihr erwartet, dass ihr das alles egal ist und dass sie, dass sowas ihr, an ihr überhaupt komplett vorbeigeht, das ist meiner Meinung nach für so eine junge Athletin, die so kurz erst auf dieser großen Bühne mit dabei ist, das ist meiner Meinung nach viel zu viel verlangt. Und der Rucksack ist unnötig, den man ihr aufsetzt. Lass drüber sprechen, hey, du hast die Option, diese Abfahrtskugel zu gewinnen. Ja.
Ja, dieser Ritterschlag von der Tina Maase, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, 2414 Punkte hat die damals gesammelt. Wahnsinn, diese Marke. Ich glaube schon, dass die auch weiß, was sie quasi macht, wenn sie sowas sagt. Aber ich hoffe, die Emma hat das, wenn sie es überhaupt gehört hat, hört sie das und denkt sich, geil, die traut mir das zu. Wow, ja. Und aber wie, ich glaube, du hast das super eingeschätzt, bevor wir
Ja,
über Punkterekorde reden, ja.
sie ist ja selber, sie hat gesagt, sie ist auch selber jetzt angepisst über sich und aber auch gut. Amelie hatte dann auch gefragt, wie geht sie damit um? Hat sie gesagt, ja, hilft dir jetzt nichts, abhaken, weiter. Sie freut sich auf die nächsten Rennen und das ist die richtige und gesunde Einstellung, dass man, wie gesagt, über den Abfahrts-Weltcup spricht. Völlig legitim. Alles andere, hey, selbst wenn sie in Führung gegangen wäre, dann wäre die Contenderin Michaela Schifrin gewesen. Was erwarten denn eigentlich alle? Also, und wenn die Schifrin dann mal ernst macht, da holst du die Hermann Mayer Gedächtniszipfelmütze zur Not wieder raus und dann wäre die vielleicht auch wieder Super-G voll durchgezogen und also immer langsam. Deswegen, es steht ein zweiter Platz um eine Hundertstel. Da wären andere Nationen froh, wenn sie so ein Ergebnis mit
Oh
rausgenommen hätten
ja,
aus meiner Klasse.
absolut, ja. Ja. Ja, noch eine letzte Bemerkung. Drei der letzten fünf Super-Gs hat Emma Eicher das Ziel nicht gesehen. Und dazwischen Platz 1 und Platz 2 in Soldeo. Und das sagt eigentlich alles
Genau
über
das meinte ich.
Emma Eicher aus.
Ganz
Ja.
genau.
Ich will dich aber noch zu einer zweiten Deutschen befragen, weil wenn die Emma nicht so verdammt gut unterwegs wäre, auch im Gesamtweltcup und sowieso generell, würden wir viel mehr über Kira Weidle-Winkelmann sprechen, die jetzt Vierte und Fünfte geworden ist in den zwei Abfahrten und damit ja richtig, richtig eine Weltklasse-Abfahrerin nach wie vor ist und das die ganze Saison über durchzieht und ja, jetzt auch in der Abfahrtswertung nach wie vor auf Platz 4 liegt. Also ja, was sagst du zu ihr noch?
Ja, und dass es so gut jetzt wieder läuft in der Abfahrt. Abfahrt war ihre Paradedisziplin und da hatte sie Probleme. Und dass sie da jetzt auf dem Niveau wieder rauskommt, ist wirklich phänomenal. Also die Das kann man auch nicht niedrig genug einschätzen oder nicht hoch genug bewerten. So um. Die hat einfach nochmal mit ihren 30, die sie jetzt auch schon ist. Ich sage ja, sie profitiert von diesem Ding auch mit Emma Eicher. Da haben wir wieder den Trainings-, den Gruppeneffekt, was das für Dynamiken erzeugen kann. Und sie ist voll bei sich. Sie ist gesund. Sie hat eine unheimliche Power jedes Mal. Es ist so auffällig, wie oft sie im unteren Abschnitt einfach gute Zeiten bis sogar zur Bestzeit fährt. Das spricht natürlich für eine extrem gute Physis, die sie hat. Und ja, die Saison ist wirklich, wirklich gut. Es fehlt dieser Weltcupsieg. Den hat Kira Weidle-Winkelmann qua fahrerischem Können drauf. Ich glaube, da sind wir uns alle, die hier zuhören, einig. Und dieser Knoten wird irgendwann platzen. Und er soll platzen. Und ich halte es in dieser Saison auch für möglich. Super Wochenende, den Super-G, okay, den können wir aus deutscher Sicht im Endeffekt zu den Akten legen. Das war nix, aber die zwei Abfahrten hat sie wieder extrem gut absolviert. Und da haben wir es wieder, ja. Platz 2 und Platz 4. Über was reden wir denn? Das ist aus deutscher Sicht, wenn wir vorhin das größere italienische Team gefeiert haben. Du jammerst über die Österreicher. Die Schweiz haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Malorie Blanc, solides Wochenende gefahren. Aber man ist in der Schweiz natürlich auch verwöhnt. Und da merkt man erstmal, wie gut diese zwei Damen sind. Und dass sie den Laden da gerade nicht alleine, aber die zwei und Linus Strasser und Lena Dürr, die halten den Laden einfach am Laufen. Auf dem Niveau. Die Riesenslalom, zu dem kommen wir ja gleich noch. Herren haben es ja auch echt gut gemacht in dem Wochenende.
Ich möchte jetzt trotzdem noch zu diesem ganzen Wochenende noch einen Aspekt beleuchten, und zwar, dass Michaela Schifrin die Super-G-Ski angeschnallt hat, dass sie da gestartet ist, dass sie dann ja am Ende 23. wird, die Michaela Schifrin, und damit 8 Punkte für den Gesamtweltcup sammelt. Ja, also da hat sie sich, glaube ich, schon mehr erhofft. Aber trotzdem ist Emma Eicher, also wir brauche jetzt nicht sagen, ist die Konkurrenz, na, eigentlich geht es da um die Emma Eicher, ist die Emma Eicher dadurch nervös geworden, allein schon da durch dieses ganze, Michaela Schifrin trainiert in der Nähe und so weiter, und
Nee,
einfach
das
durch
glaube ich
ihre
nicht.
Präsenz. Ja?
Ich glaube es nicht. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, du kannst das Ding andersrum aufziehen. Die Emma Eicher ist im Kopf von Michaela Schifrin gewesen.
Ja, absolut,
Deswegen
ja.
fährt die dahin. Deswegen fährt die dahin. Also es ist ja
Voll.
nicht so, dass du im Restaurant sagst, ah, ich wollte jetzt die Pasta, ich bestelle jetzt schnell die Pizza. Das muss ja vorbereitet werden, dass du da dann bist. So.
Ja.
Also
Na,
so rum kann man
wie?
es auch drehen.
Voll, voll, ja, absolut. So kann man es auch sehen. Genau. Ja, und dann möchte ich nur noch kurz eben noch einmal erwähnen, dass Asia Zenere da Dritte wird, und ich gebe es zu, ich habe Abtritt. Ich habe mir die Fahrt von der Michaela Schifrin angeschaut. Es waren davor schon 10 Läuferinnen, wer war da dabei? Vielleicht noch, genau, die Nadine Fest war da irgendwie noch ganz gut unterwegs. Aber nichts Nennenswertes, das war alles erledigt. Und für Podium geht sie sowieso. Wenn die Michaela Schifrin schon so Probleme hat und da gerade nicht einmal in die Top 20 fährt, da passiert nichts mehr. Tschak, ich drehe ab, und dann ist die Fahrt zu Platz 3 dahin. Herrlich. Also Asia Zenere, da reden wir über eine, sie ist 29 Jahre alt, und sie ist bei Olympia nicht im Super-G gestartet, ja, weil es da keinen Platz gibt in dem Team, und sie fährt aber im Weltcup, Chuck, auf Platz 3. Bei Olympia ist sie nur im Riesenslalom gestartet. Ja, also unfassbar, wir haben über die Italienerinnen schon geredet. Ich wollte es hier nochmal erwähnen. Mit Startnummer 33 zu Platz 3 gefahren. Sehr, sehr cool.
Und dann machen
Ja.
wir kurz Corinne Sutter, weil ich das gerade so abgetan habe mit der Schweiz. Das war schon auch wirklich gut. Also es sind ja auch am Ende nur 500stel, die ihr auf Pirovano, ich krieg's nicht hin, fehlen. Also auch das war ein gutes Zeichen, auch für das Team und für sie natürlich auch selber. Das war auch mit dem achten Platz in der ersten Abfahrt ein gutes Wochenende für sie.
Und zumal wir letzte Woche keine Folge aufgenommen haben, dort hat sie in Soldeo gewonnen. Auf einmal ist sie
Genau.
wieder, hätte ich nie drauf
Ja, ich auch
getippt,
nicht.
dass
Ich auch
Corinne
nicht.
Sutter Siegesfahrerin ist. Plötzlich ist sie es, ist da voll in der Weltspitze wieder drin, redet wieder mit. Ja, cool zu sehen.
Gutes
Absolut.
Zeichen auch für die nächste Saison, im
Genau.
Hinblick auf die
Ja,
nächste
voll.
Saison.
Wenn es so,
Wenn sie
wenn es
wirklich
so.
mal über eine Periode dann auch gesund und fit bleibt und keine größeren Rückschläge mehr hat, hat sie uns ja vor einigen Jahren gezeigt, was sie kann. Und das wäre für die Schweiz extrem wichtig. Nicht nur
Absolut.
anhand der reinen Ergebnisse, sondern es stürzt sich nicht dann alles wieder auf Gut Berami, die dann hoffentlich zurück ist. Es stürzt sich nicht alles und ladet Druck auf die wirklich sehr junge Malorie Blanc noch drauf, sondern du hättest wieder eine weitere Option. Und nee, deswegen gut, okay.
Ja.
Aber ich glaube, damit können wir Valdifassa auch
Absolut, ja. Vor allem im Hinblick
abschließen.
auf die Heim-WM nächstes Jahr, ja, genau. Ja, schauen wir nach Kranz Gagora. Technikwochenende der Männer. Da sticht zuerst heraus, dass der Lucas Pinheiro Broten der ist on fire. Diese Form kann er transportieren, weg vom Olympiahügel, auch nach Kranz Gagora. Gewinnt da den Riesenslalom. Im Slalom wird er Dritter. Und trotzdem, Tobias, sage ich, am Ende wird er keine einzige Kugel gewinnen, weil ihm sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom so circa 50 Punkte fehlen auf die Kugel. Und das sehe ich, Marco Odermatt, aber wenn es jetzt genauso beim Saisonfinale ausgeht, wie eben in Kranz Gagora, dass Broten gewinnt und Odermatt Fünfter wird, dann geht sich's aus für Pinheiro. Also ganz denkunmöglich ist es nicht, aber es müsste schon was Besonderes passieren. Und ja, Adler Lee McGrath, aber gut, eins nach dem anderen. Schauen wir zuerst mal auf den Riesenslalom. Pinheiro Broten vor
Gut.
Loic Méard und Stefan Brennsteiner, absoluter Kranz Gagora Spezialist, würde ich sagen, Stefan Brennsteiner. Aber ja, was sagst du zum Broten, der nur noch Pinheiro genannt werden will? Stimmt, ich muss mir ein bisschen mehr dran gewöhnen noch.
Ja, wie du sagst, der ist voll on fire. Also nimmt diese Olympiaform extrem gut mit. Ist ja momentan auch der den es zu schlagen gilt. Und es ist schon auffällig, dass Odermatt wirklich fährt auf extrem hohem Niveau, wird den Gesamtweltcup
Ja.
gewinnen, wird auch einige Kugeln wieder mitnehmen. Aber wir haben natürlich Odermatt schon mal ganz anders gesehen. Und die kitzeln ihn, die ärgern ihn, die fordern ihn heraus. Und das war wieder so ein Paradebeispiel dafür auch, dass Broten voll da ist. Also auch wie er technisch wieder gefahren ist. Ah, wie kurz er auf den Kanten geblieben ist. Er hat, wenn er sich wohlfühlt, wenn alles passt und er in diesen Drive reinkommt, hat Broten, Pinheiro, Lukas, ihr wisst, wen ich meine, hat er einfach dieses gewisse Etwas, das die anderen nicht haben. Und das kriegt er gerade voll hin. Und voll drauf, er hat mega Spaß dran. Und wenn wir seinen Weg uns anschauen, weiß ich gar nicht, ob da die Kugeln so das große Thema sind. Ist es einfach cool und macht Spaß. Und ja, er setzt da schon Benchmarks. Und das in diesen beiden Disziplinen, da kann es, wenn er das stabilisiert, ja, und dann vielleicht irgendwann Richtung Super-G auch mal Gedanken hat. Wird man irgendwann natürlich auch jemanden suchen, der den Odermatt richtig herausfordert. Ich würde ja immer sagen, Loic Méa, aber Loic Méa macht ja gefühlt Winterschlaf immer bis Dezember und das ist dann halt ein bisschen zu lang. Aber na geil, war ein cooles Wochenende von Pinheiro. Ja, stark, hat mir gut gefallen.
Ja.
Ganz krass fand ich. Hatte ich so, kann mich nicht erinnern. Dieser Unterschied zwischen Lauf 1 und Lauf 2. Also wir reden hier echt von fast 10 Sekunden, die Laufzeit kürzer war im zweiten Durchgang. Das habe ich so, ehrlich gesagt, nicht in Erinnerung.
Vor
Wird
allem
es
bei
mit Sicherheit
1:10, gell?
gegeben
Ja, ja.
haben.
1:10 und
Ja,
1:01. Also eben ist ja kein langes Rennen, aber ja, voll, genau.
Total, also Bestzeit, erster Lauf, Pinero 1:10, 36, Bestzeit, zweiter Lauf, McGrath 1:01, 46. Das sind 9 Sekunden. Das ist schon extrem. Also das ist wirklich extrem. Das ist mal aufgefallen. Es wird es mit Sicherheit alles schon mal gegeben haben. Gibt nichts, was es nicht schon gegeben hat im Ski-Weltcup. Aber sehr auffällig war es und hat schon auch einen gewissen Drive reingebracht. Also ja, aber mein, wir sind jetzt Anfang Mitte März. Da haben wir immer wieder Rennen, die neue Herausforderungen mit sich bringen aufgrund der äußeren Bedingungen. Und das war in Kranjska Gora auch sichtbar. Aber ja, trotzdem cooles Wochenende. Hat Spaß gemacht.
Der Henrik Christoffersen hat sich ja geärgert über die Kurssetzung im
Was?
Riesenslalom. Und
Echt? Was?
jetzt kommt ein Satz, den ich mir nie erwartet hätte, einmal im Podcast zu sagen. Aber das Interview mit Raphael Haaser dazu war sehr interessant. Und zwar ist er darauf angesprochen worden: Ja, der Henrik Christoffersen hat Kritik geübt an der Kurssetzung. Ist das wirklich so? Ist da was dran? Und der Raphael Haas hat nur gesagt, naja, also wenn der Christoffersen sich nicht über irgendwas aufregt, dann wäre es ja komisch. Also das wäre dann die Ausnahme.
Ja.
Deswegen blendet er das schon komplett aus, scheinbar.
Ja, eben, deswegen, wenn der sich nicht aufregt, da haben wir ein Problem. Da wird es ernst, gell?
Genau, ja,
Ja.
stimmt.
Ja.
Das ist kurz so angesprochen. Ja, was machen wir aus Odis Form? Ja, er wird irgendwie Opfer seiner eigenen ganz, ganz hohen Standards und ist natürlich weiterhin unheimlich konstant, aber eben, er ist es nicht gewohnt, dass er im ersten Durchgang schon wieder eine Sekunde verliert auf dem Pinero-Broten. Start Nummer 1, kommt schon ins Ziel, schüttelt sofort mit dem Kopf, spürt das selber, dass das nichts war. Ja, also vor allem seine eigenen Reaktionen sind für mich so interessant eigentlich dran, ja, dass es da in Richtung Enttäuschung geht, was seine Leistung betrifft. Und dann eben zweiter Lauf auch. Ja, jetzt schaue ich nochmal drauf. 6 Zehntel fehlen ihm auf die Laufbestzeit von McGrath. Ja, also dann hat er insgesamt 1,3 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Deswegen wirkt er für mich ein bisschen vielleicht sogar nach, auch er muss jetzt nicht nochmal 5, 6, 7 Rennwochenenden haben, sondern ist damit dann auch schon langsam zufrieden, wenn die Saison vorbei ist, glaube ich. Ja. Und jetzt
Glaube ich auch, ja.
wird er jetzt nochmal voll gefordert in diesem Riesenslalom. Ich glaube, das ist, also jetzt muss ich nochmal genauer schauen, dass ich keinen Blödsinn sage, aber ich glaube, das ist die engste Entscheidung. Genau, Abfahrt
Ja, ist
hat
es.
er so, ja, genau, und Super-G. Ja gut, da stehen noch 3 auf dem Programm, aber trotzdem ist er da, hat er einen komfortablen Vorsprung. Da wird er stark gefordert sein, ja. Also,
Absolut.
naja.
Also, hey, der geht wieder mit 4 Kugeln raus.
Ja,
So.
genau.
Oh, sorry, der
Ja.
wird wieder mit 4 Kugeln rausgehen. Aber ja, der Fluch der guten Tat, du sagst es. Er hat diese Maßstäbe, denkt an die eine Riesenslalom-Saison, wo er 9 von 10 gewinnt. Damit hast du die Messlatte halt extrem hochgesetzt. Und wir können ja wirklich gottfroh sein, dass diese Entwicklung so eingetreten ist. Weil sonst hätten wir den Mondo Duplantis auf Skiern. Also wer Stabhochspringen sich mal anschaut, da ist ja nur Vorprogramm, dann kommt Duplantis und beim Großereignis macht er Weltrekord. Und das ist immer das Drehbuch. Dass er gewinnt, ist eh klar. Und dass es im Ski Alpin sich so nicht weiterentwickelt hat, sondern er die Messlatte gelegt hat, die anderen jetzt dran, über die Messlatte gehen, sorgt dafür, dass wir zum Glück keinen Mondo Duplantis auf Brettern erleben. Das
Stimmt.
ist
Und wenn der
nur gut für
Duplantis
alle, ja?
kann Weltrekord bricht, dann ist es eine Meldung eigentlich schon, weil er hat es ihm nicht geschafft und genauso ist es beim Odermatt eigentlich. Wenn der kann
So ist es.
Weltrekord bricht und einen 9-Punkte-Rekord aufstellt, dann ist es eben eine Meldung. Ja? Stimmt, ist ein guter Vergleich eigentlich. Ja? Sehr gut. Wenn wir jetzt auf den Sonntag schauen und auf diesen Sieg vom Atle Lee McGrath, ich weiß, du willst über die Deutschen reden, dazu kommen wir gleich. Atle Lee McGrath hat diesen Slalom gewonnen. Irrsinnig packende Entscheidung. Extremes Frühlingsrennen. Ja, jetzt merkt man schon, es ist spät im Jahr und umso bemerkenswerter, dass sie es in Kranjska Gora hinbringen, coole Rennen zu veranstalten. 1/12 zwischen Platz 1 und Platz 6, wo Clément Noël gelandet ist. McGrath vor Christoffersen und Pinheiro Broten auf Platz 3. Aber was ich von dir wissen will, vorm ersten Lauf von McGrath hat der Regisseur auf dem Wald geschnitten.
Ja, das ist mein Felix der Woche gewesen.
Ah, okay, sorry.
Also
Ja, dann aber,
der
ja.
muss an ihn gehen. Ja. Ich habe aber noch eine Alternative. Alles gut,
Okay,
red
ja.
weiter.
Und jetzt frage ich mich, ist das saulustig oder ist es too much und too
Es
soon? Ja.
ist brutal lustig, sorry.
Ja.
Also,
Ja.
das trifft meinen Humor.
Ja,
Ja, das mögen andere Leute anders sehen, aber
verstehe ich, ja.
herzhaft lachen. Und das ist das, was ich gesagt habe nach Olympia. An diese Szene wird jeder
Ja.
immer wieder dran denken.
Ja.
Wenn wir euch in 5 Jahren fragen, wer hat Bronze geholt in Bormio? Das
Ja.
wissen 20%. Wer
Ja,
ist in den Wald gelaufen?
ja.
Das wissen 100%.
Voll, voll. Genauso ist es, ja. Und jetzt, wo wir wissen, dass es gut ausgegangen ist, kann man über diesen Schmäh auch nochmal besser lachen, finde ich auch am Tag danach, wenn wir wissen, dass der McGrath dieses Rennen gewonnen hat, dass er ein extrem starkes Wochenende generell hingelegt hat, auch Vierter im Riesenslalom geworden, ist schon sehr lässig. Ja, ja, ich habe es jetzt schon angesprochen. Was ist das DSV-Fazit von diesem Wochenende? Ich sehe einen 8. Platz von Anton Gramel im Riesenslalom, Jonas Stockinger 13., Fabian Grath 17., Wahnsinn, gibt es da noch Deutsche? 5. Platz von Lino Strasser, auch der hat mir gefallen, eben 900stel am Sieg vorbei, steht dann mit kurzen Ärmeln im Ziel und hat, glaube ich, sein Kind auf den Schultern. man merkt, die Saison ist am Ausplätschern. Aber ja, was ist das DSV-Fazit von diesem Wochenende?
Ja, grandios, super Platzierungen. Anton Gramel, Personal Best mit Platz 8. Linus, gut, richtig gut. Gibt alles einen Push und ist auch extrem wichtig, jetzt nochmal gute Ergebnisse einzufahren, um entsprechend mit einem guten Gefühl dann in die Sommervorbereitung zu gehen. Es geht hier dann irgendwann auch um klare Tatsachen. Es geht um Fördermittel, es geht um Strukturen. Wird dieses Geld investiert in diese Mannschaft? Und mit solchen Ergebnissen bringst du die Herren natürlich wieder in eine gute und bessere Ausgangsposition. Und es ist nicht nur Linus Strasser, sondern Gramel hat uns gezeigt, was er kann. Da muss man natürlich überlegen, war das Training zu viel? War es ein falscher Ansatz, weil das Loch doch echt groß war. Also er ist ja mit super Ergebnissen aus der letzten Saison rausgegangen, sehr gut reingestartet und dann in ein echtes Loch gegangen, aus dem er sich jetzt da rauszieht. Und wir hatten mit Fabian Graz gute Ergebnisse, wir haben Stockinger wieder gutes, solides Resultat und Alexander Schmid. Den gibt es natürlich auch noch. Der muss natürlich auch irgendwann mal gesund bleiben auf Dauer. Und dann ist es in Summe ein Resultat, wo man sagt, für die deutschen Herren, ey, wirklich, wirklich, wirklich gut. Also kann mich in der Breite lange nicht mehr an so ein gutes Wochenende erinnern, wenn man das über zwei Disziplinen dann im Endeffekt auch zieht. Also bin sehr zufrieden.
Sehr gut, super. Zufrieden wird auch Michael Matt sein mit diesem Wochenende, auch wenn er sich ein bisschen geärgert hat. Er hat 600stel Rückstand gehabt am Ende auf McGrath, ist Vierter geworden. Ich könnte mir nicht erinnern, wann er das letzte Mal Vierter war. Also super. Er ist mittlerweile in der 2. Startgruppe, hat sich da hochgearbeitet, war richtig zache Art und Weise, möchte ich fast sagen. Also sehr cool. Dominik Raschner, ja, Laufbestzeit. Punktlandung auf Platz 30 im ersten Lauf. Start Nummer 1 perfekt ausgenutzt und verbessert sich von 30 auf Platz 7. Der hat auch nur 26 Hundertstel Rückstand auf dem Sieg. Also auch da haben gar nicht so viel, hat gar nicht so viel gefehlt für die absolute Sensation. Das sind die guten Nachrichten und über den Brennsteiner auf Platz 3 habe ich eh schon gesprochen. Cool, dass der wieder zurück am Podest ist. Er ist jetzt raus aus dem Rennen um die Kugel. Er hat ja auch schon mal das rote Trikot im Riesenslalom getragen dieses Jahr, aber trotzdem ist das aus österreichischer Sicht schön zu sehen, dass der in der Weltspitze nach wie vor ist, dass der ganz verdient in der ersten Startgruppe da ist und das schaut gut aus. Bei Marco Schwarz haben wir jetzt echt ein bisschen gehört, also er wird jetzt noch jedes Rennen fahren bis zum Saisonende und da jetzt hat er dann doch zum ersten Mal erwähnt, dass er überlegt, den Slalom auszulassen in der kommenden Saison. Ich rechne ja ganz fest mit ihm nächstes Jahr. Also das war immer so, er war schwer verletzt, er hat dann längere Zeit braucht und dann war er absolut da. Ich sag's jetzt schon, dass Marco Schwarz für mich nächstes Jahr ist du oder die und er wird alles dafür tun, dass er nächstes Jahr aber sowas von angreifen wird. Und ich glaube, das gelingt ihm. Aber ich bremse mich jetzt. Ich bremse mich jetzt nicht schon wieder ein.
Ja. Du kannst es nicht lassen, gell? Es ist unglaublich, ey. Ich wollte gerade sagen, nur richtig so, er soll mal auf sich achten, aber na, da habe ich die Wette ohne dich gemacht. Und das nehme ich als Herausforderung an, dass wir auch nächstes Jahr Podcast machen, weil die Belehrung, wenn ich dich dann zurechtweisen muss, an diese Worte erinnern darf, das darf ich mir eigentlich nicht nehmen.
Okay.
Ja, ist ja, noch kein Versprechen, aber ist definitiv ein Argument.
Ja. Du recht, okay.
Ansonsten, wenn du keinen Bock mehr hast, hole ich immer nur den einen Satz raus und sag dazu einfach meine Dinge jede Woche und dann werden die Folgen 3 Minuten lang.
Passt, perfekt.
Super. Aber du wirst ihn nochmal hören, Lukas, diesen Satz.
Ja, okay. Kommen ja, wir zum jetzt, Felix?
Na, mach mal. Also, wir haben 5 Rennen gehabt und 3 Rennen werden entschieden mit einer Hundertstel.
Ja. Ja.
Die Brücke zum Anfang. Also Christoffersen wird Zweiter mit einer Hundertstel. Das ist schon ein cooles Wochenende. Also sorry, ey. Zweimal in der Abfahrt und bei diesen in diesem Slalom, also nee, geil. Wahnsinn, was sie uns noch für eine Show abliefern jetzt hinten raus. Macht's entspannter, weil bei uns, glaube ich, allen so ein bisschen die Luft so langsam ausgeht.
Und mich würde echt interessieren, wie oft der Christoffersen in seinem Leben um ein paar Hundertstel an Sieg verpasst hat, weil gefühlt passiert, also der hat sau viel gewonnen in seinem Leben, aber er hat halt auch echt oft, also ich denke ja da an den Hirscher, das Duell mit dem Hirscher zurück, da hat er ja gefühlt jedes Wochenende einmal um 500stel den Sieg verpasst und so. Also irgendwie, das würde mich mal echt interessieren, wie viel, wenn es so eine Sekunde auf seine gesamte Karriere verteilen würdest, wie viel erfolgreicher er noch wäre, wie viele, weiß nicht, wie viele Kugeln das wären, wie viele Medaillen das wären.
Und die Kurssetzung ist immer gegen ihn und die
ja,
Pistenverhältnisse.
Er ist also, ja der Einzige, der damit umgehen muss. Die anderen, die für die ist das ja okay, aber er ist der einzige Arme, der den sie immer trifft. Oh je.
Es ist ja immer McGrath, der immer singt, Steirerblut ist kein Himbeersaft. Das hast du schon mal gesehen, oder?
Ja, ja.
Und dann bin ich dafür, dass Christoffersen irgendwann Orner hat immer das Bummerl neu auflegt.
Ja.
Und das ist dann er.
Stimmt, ja.
Nein, oder? Das ist doch eine Idee.
Ein armer Diver jedenfalls. Ja.
Sehr gut. Komm, machen wir Schluss, Lukas.
Das macht hier keinen Sinn mehr. Ja, kommen wir zum Felix der Woche. Ich habe ihn dir weggenommen, den Regisseur, der auf dem Wald umschneidet, aber du hast gesagt, du hast eine Alternative noch.
Romet Baumann, Johanna Hellen, Dave Riding.
Ja.
Haben wir alle noch nicht gewürdigt.
Ja.
Over, out,
ja.
Karriere beendet. Soll nicht unerwähnt bleiben.
Sehr gut. Ja, finde ich gut. Ich habe auch sehr weit hergeholt, aber am Freitag in Val di Fassa gab es im Mittelteil, ich glaube, es war nur eine Person, die bei jeder Läuferin reingepfiffen hat, mehrmals. Und am Anfang habe ich gesagt, okay, cool, angefeuert. Dann habe ich es noch cooler gefunden, dass das nicht nur bei den Italienerinnen passiert, sondern bei jeder Läuferin. Dann hat es mich extrem genervt. Okay, wir haben es verstanden. Und dann habe ich es wieder beeindruckend gefunden, dass der das, glaube ich, durchzogen hat bis zur Nummer 30 mindestens. Also es war Wahnsinn. Ja. Deswegen Felix der Woche, wer auch immer, an die Person, die da gestanden ist und pfiffen hat. Generell waren ein paar Fans entlang der Strecke, man hat sie zumindest gehört, man hat sie nicht gut gesehen, aber war gut, ganz gute Stimmung da im Fassertal, hat mir gefallen. Was mir noch aufgefallen ist die Woche, ganz kurz, Instagram war plötzlich randvoll mit Ski-Athletinnen und Athleten, die Audi, die Daumen drücken und alles Gute für das Debüt in der Formel 1 wünschen. Okay, offensichtlich, Audi ist ein ganz großer Sponsor im Weltcup, nicht nur FIS-seitig, sondern auch nationale Verbände-mäßig. Ja. Also Audi stellt, glaube ich, sehr viele Autos zur Verfügung, auch den einzelnen Athletinnen und Athleten. Die haben ein großes Herz für den Skisport und stellen da auch wirklich viel Geld dafür zur Verfügung. Fand ich nur sehr lustig, dass dann plötzlich alle irgendwie so gleichgeschaltet sind, kurz einmal.
Da ist sie wieder, die Formel 1 des
Ja,
Winters. Ja.
voll,
Also
voll.
der Johann Elias, der steigt in sein Audi und dreht Donuts vor Freude. Also
Ja,
das wird den
genau.
freuen. Ja. Gut. Ich hätte noch eine seriöse Info. Der Panther macht weiter. Alexis Panthiraud hat schon angekündigt, ja, das hat ihn sehr gewurmt mit Olympia, aber WM nächstes Jahr, da ist er am Start. Finde ich cool. Der Panther hat
Voll,
Bock.
voll, voll. Wird sich konzentrieren auf die eine Disziplin, nehme ich an, auf den Riesenslalom, auf die Disziplin, die ihn groß gemacht hat, ja. Und ja, finde ich gut. Gab ja so einen Medientermin, der ausgeschickt worden ist, hey, könnt ihr Ruhe, Pressekonferenz. Und nein, es geht nicht darum, dass er irgendwie seine Karriere beenden wird oder so. Wurde schon vorab festgelegt. Es geht nicht um seine Zukunft, sondern um seine aktuelle Form. Und okay. Das habe ich immer besonders gern, wenn es gleich am Anfang heißt, über was man gar nicht reden darf. Aber okay, jetzt wissen wir das auch. Eine letzte Info. Gosau wird im nächsten Jahr im Skiweltcup vertreten sein, übernimmt die Rennen, die es in Lienz immer gegeben hat, da zwischen Weihnachten und Silvester. Im Salzkammergut, Nähe Bad Ischl und so, Hallstatt ist auch nicht weit weg, ist wirklich eine schöne Gegend. Und ja, ich denke mal, ich hoffe, ich schaffe es dorthin, freue mich schon drauf. Wird also ein neuer Ort sein für Technikrennen der Frauen im kommenden Winter. Super. Tobias, danke dir. Wir können es noch, auch nach Olympia. Wir haben
Das
es
sollen die
geschafft.
anderen, das sollen die anderen bewerten.
Ja,
Ja.
stimmt. Das sollten die anderen
Genau.
bewerten. Hat mich sehr gefreut. Ja, es steht noch wieder einiges an am Wochenende. Wir haben Speedrennen der Männer in Courchevel und Technikwochenende in Aure. Genau. Also fünf Rennen stehen an. Ja, genau. Fünf Rennen sind es am Wochenende. Wir schauen uns die an. Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann werden wir uns nächste Woche wieder melden und wieder drüber reden. Ich wünsche euch eine gute Woche bis dorthin. Alles Gute. Bis dahin. Servus.